Ich will deswegen heute aus den Predigtexten auf einen zurückgreifen, der in Psalm 85 steht. Ich bitte, das einmal aufzuschlagen. Und ich lese das mal in der Luther-Übersetzung, weil das einen Punkt deutlicher hervorbringt, als wir das in der Elberfeld-Übersetzung haben. Herr, du bist vormals gnädig gewesen in deinem Land und hast erlöst die Gefangenen Jakobs, der du die Missetat vormals vergeben hast deinem Volk und alle ihre Sünde bedeckt hast. Selah. Der du vormals hast all deinen Zorn fahren lassen und dich abgewandt von der Glut deines Zorns. Hilf uns, Gott unser Retter, und lass ab von deiner Ungnade über uns. Willst du denn ewiglich über uns zürnen und deinen Zorn walten lassen für und für? Willst du uns denn nicht wieder erquicken, dass dein Volk sich über dich freuen kann? Herr, zeige uns deine Gnade und gib uns dein Heil. Könnte ich doch hören, was Gott der Herr redet, dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen, auf dass sie nicht in Torheit geraten. Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in unserem Land Ehre wohne, dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen, dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue, dass uns auch der Herr Gutes tue und unser Land seine Frucht gebe, dass Gerechtigkeit vor ihm hergehe und seinen Schritten folge. Wenn man diesen Psalm so hört oder liest, dann scheint er eine Tatsache aufzunehmen, die man immer alten Leuten nachsagt. Dass sie davon überzeugt sind, dass früher mal alles besser war. Wenn man jung ist, denkt man eigentlich immer noch in die Zukunft. Und erwartet natürlich auch viel Gutes. Zumindest wer einigermaßen gesund ist in seinem Empfinden. Es gibt auch Leute, die von Jugend oder von Kindern dem Leben gar nichts Gutes abgewinnen können. Aber der Normale freut sich, wenn er noch jung ist, auf die Zukunft, immer in der Hoffnung, dass es besser wird. Ab einem bestimmten Alter schaut man eher wehmütig zurück und hat das Empfinden, es war früher besser. Vieles war früher besser. Und wer WhatsApp hat und da an seinem Telefon rumguckt, der hat gesehen, dass ich gestern einen Clip in meinen Status gestellt hatte. Da hat man 1980 und 2024 miteinander verglichen. Zwei Bilder. 1980, eine Familie am Essen und alle sitzen so und danken dafür. Und dieselbe Haltung, 24, nur dass keiner mehr die Hände so hält, sondern dass jeder sein Handy so hält am Tisch. Das ist eine Realität, das haben mir viele bestätigt. Und dass das natürlich bedauerlich ist. Und dass, wenn wir zurückgucken, wir genau sagen können, was früher besser war. Und ich denke, das ist unbestimmt. Das ist vielleicht nicht unbedingt in jeder Generation so, aber in vielen Generationen. Wenn die Söhne Korahs, das sind also nicht die Kinder von Korah, sondern die Söhne Korahs, die zur Zeit Davids mit dem levitischen Dienst betraut waren, als Vorsänger des Volkes zu dienen, zurückgucken, dann versteht man, was sie meinen mit vormals. Die Zeit Abrahams, Isaaks, Jakobs, die war schwierig. Die Zeit Josefs und die Zeit Moses und Josuas, die war teilweise katastrophal. Aber im Rückblick sieht man diese großen Wunder- und Gnadentaten Gottes.
Darf ich mal kurz eine Zwischenfrage stellen? Mich beschäftigt immer mal wieder so ein Vers, ich weiß nicht, auch in Sprüchen, wo es heißt, so sinngemäß, also es zeugt nicht nur Klugheit, wenn man sagt, die früheren Zeiten waren besser.
Ich denke, das ist bei Prediger, ja.
Da habe ich mich immer dran
wissen, was das ja, bedeutet. Ja, das meint, das ist ja was anderes. Was ist hier anders? Gegenüber diesem, früher war alles besser. Genau, dass der Rückblick auf die Taten Gottes ist. Die sehen wir natürlich im Rückblick in der Regel anders, als wenn man in diesen Kämpfen steckt. Was war dieses vormals? Ja, du hast vormals, du bist vormals gnädig gewesen in deinem Land und hast erlöst die Gefangenen Jakobs. Das bezieht sich sowohl auf Ägypten, ja, die Gefangenen Jakobs, als auch die Zeit der Richter, wo immer wieder fremde Völker über Gottes Volk geherrscht haben. Und der Rückblick ist ja die Bestätigung, dass Gott nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern dutzende Male so gnädig ist.
Also ich lasse mich jetzt wieder alle auf diese Dinge.
Diese Dinge, die, natürlich.
Das hat mich so irritiert, dieser Vers, schon ein paar Jahre, wo ich dann...
Der Vers ist insofern richtig, dass man eben...
Vielleicht habe ich falsch interpretiert auch für mich.
Naja, dass man den üblichen Rückblick, das Gejammer, was viele Leute sagen, früher war alles besser. Ohne dass sie sagen können, was hat Gott denn früher an Besonderem gemacht in Schwierigkeit. Wenn ich zurückgucke, dann sage ich natürlich, es war die Zeit der Wende, wo wir täglich auf den Knien waren und dann den Durchbruch erlebt haben, dass Gott diese Macht, diese satanische Macht des Kommunismus in einer Nacht zerbricht, wo man über Jahrzehnte drunter sich gebeugt hat, weil ich kann es von mir sagen, ich hatte mehrmals Besuch von der Staatssicherheit und es war mir geschworen worden, dass ich ins Gefängnis komme, weil ich ein Feind bin. Was habe ich gemacht? Mich um Alkoholiker und Kriminelle gekümmert. Das hat gereicht, um eingestuft zu werden. Wenn man an anderen Stellen eben nicht so sich unterstellt hat, bei der Wahl zum Beispiel oder bei dem Wehrdienst, wie das gefordert worden war, auch als Zeichen der Unterordnung. Und dann zu erleben, wie Gott eingreift und wie diese Macht zerbricht und wie die Leute, die vorher über andere geherrscht haben, von Gott direkt angesprochen werden und sich beugen und weinend bekennen, dass der Weg, den sie gegangen sind, falsch war. Das sind die großen Taten Gottes, vormals. Und diese Dinge sollten wir nie vergessen. Und das gibt es in jeder Generation. Aber es gibt eben auch Zeiten besonderer Herausforderungen. Wenn ich heute sage, das muss ich so sagen, es war die intensivste Gebetszeit meines Lebens. Jeden Tag, wirklich auf den Knien. Ich musste von der Arbeit zurück, weil es so eine Last war, dass ich immer langsamer geworden bin, dass ich meine Kelle einmal abgewischt habe, in den Mörderkasten gehängt habe und ich musste nach Hause und habe gesagt, ich kann nicht mehr. Ich habe so einen Druck. Lass uns auf die Knie gehen. Und manchmal nach 20 Minuten und manchmal nach einer Dreiviertelstunde war das alles vor Gott ausgesprochen und man konnte wieder durchatmen und weiterarbeiten und die Zeit nacharbeiten natürlich. Das sind so Dinge, die das waren besondere Herausforderungen und das waren besondere Wirkungen Gottes. Das hat das Volk Israel ja auch gehabt. Sie hatten die Herausforderung, sich aus Ägypten herauszubewegen und stehen mit einmal vor Rosen und sind dort scheinbar der Armee des Pharao ausgeliefert. Und sie schrien, zu mir. Und Mose kriegt den Auftrag, da seinen Stab drüber aufzustecken. Und sie gehen dort durch. Und immer wieder neu die Gnadenerweisung Gottes, 40 Jahre. Trotz ihres Murrens, trotz ihres Versagens. Wenn wir zurückgucken, in unserem Leben, vielleicht auch im Leben schon unserer Voreltern, das werden wir anders sehen. Versagen, die Macht haben Gott. Und dann in solchen Zeiten, und die Zeit damals war eine andere, nachdem wir selber auch mehr als 7 Jahre auf der Flucht waren und auch unter Druck, wo nichts normal lief, wo seine Familie zerbrochen ist, ja, Davids erste Frau war wer? Micha, Merab war ihm versprochen, die hat er gar nicht gekriegt. Ja, Micha, also die jüngere Tochter Sauls. Und die Verfolgung durch deren Vater hat dazu geführt, dass die Ehe zerstört wurde. Saul gibt diese Tochter, die mit seinem besten Mann eigentlich verheiratet war, einfach an jemand anders. Und als er zurückkommt, läuft es nicht mehr so. Obwohl die eigentlich super loyal war. Sogar als sie ihren eigenen Vater betrogen hat, um ihren Mann zu retten. Das waren schwierige Jahre. Und die mit ihm waren ausgestoßen. Ja, beim letzten Mal ja, sind wir drauf gekommen. Ja, wir waren mit David 600 Leute auf der Flucht, jahrelang kämpfen. Und dann kommt die Zeit, wo David wirklich das Bild antritt, wo Saul aus dem Weg geräumt ist. Und dann kommt eine Zeit der Ruhe für das Volk. Und dann kommen andere Herausforderungen. Und der Tempelbau wird diesem Mann verwehrt. Und Salomo tritt dann in seinen Dienst hinein. Und dann finden wir diese Männer, die zurückgucken. Worauf gucken sie zurück? Auf einen Stammvater, deren Name mit einer der größten Rebellionen und Abfälle im Volk Gottes in Verbindung steht. Korah bis heute, Rotte Korah, ja, Zusammenrottung gegen den heiligen Israel und die Erde verschlingt sie. Da kann man sich schwer vorstellen, dass ausgerechnet seine Nachkommen voller Lob Gottes sind. Warum? Warum geht das überhaupt?
Weil die sich davon abgewendet haben.
Weil ihre Beziehung zu Gott stärker ist als die familiäre Beziehung. Das ist eine Herausforderung bis heute. Und ich sage das wirklich, diesen Blick zurück, diesen Segensblick zurück, werden wir auch heute nur kriegen, wenn unsere Beziehung zu Gott stärker ist als die Beziehung zu unseren Blutsverwandten. Und das muss uns in dieser schwierigen Zeit Mut machen. Soll uns. Muss nicht. Dieser Blick auf dieses, was Gott tut. Und ich denke, wir tun gut daran, gerade in schwierigen Zeiten, den Rückblick auf die Dinge, die Gott schon getan hat, deren wir Zeuge geworden sind, entweder persönlich oder durch die Beobachtung von anderen. Es gibt viel Ermutigendes. Es gibt auch viel Frustrierendes. Ich habe heute zwei Gläubigen geschrieben, dass mich das wirklich trifft, dass weltweit große Bestrebungen sind, das Evangelium zu verkünden. Man nennt das, das Wort Jesu ernst, geht hin, macht alle Völker zu Jüngern, tauft sie. Da gibt es große Bewegungen. Als Beispiel in Pakistan beschreiben gleich mehrere Werke, was für große Wunder er tut. 15.000 Leute haben den Herrn angenommen. Weißt du, was mir passiert? Es schmerzt mich. Und ich habe geschrieben, und danach kümmert man sich nicht, wenn diese neuen Gläubigen an Hunger und Armut stirbt. Das interessiert dann niemand mehr. Für mich ist das überhaupt kein apostolisches Zeugnis. Das Problem gibt es immer. Ja, gab es in der Urgemeinde, gab es kurz nach Pfingsten, großer Erweckung. Und dann entstand dieses Murren, weil die fremden Gläubigen, also die Kranken, würde man heute sagen, die griechischen Witwen, bei der Verteilung der Hilfe benachteiligt wurden gegenüber den Jüdischen. Das hat einen großen Humor. Und die ganze Gemeindeleitung versammelt sich. Und sie setzen 7 teuer heilige Leute ein für diesen Dienst. Ich frage mich, wo ist das heute, wenn man große Kampagnen macht, wenn man große Kampagnen macht, wo ist das? Heute dann Sorge getragen wird für die Leute, die weiter in Armut sind. Oder handelt man dann, wie das Jakobus sagt, dass es damals eben auch Leute gab, fromm, die sagen, wenn sie jemand hungrig oder unbegleitet gesehen haben, der Herr segne und sättige dich. Dann waren sie natürlich. Das schmerzt mich. Und deswegen, auch deswegen der Rückblick, auch deswegen das genaue Hingucken, auch deswegen das darauf achten, wenn wir vorhin diese Geschichte im Lukas-Evangelium gehört haben, wo Jesus sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch, das ist nicht eine Sache, die irgendwann mal kommt. Und er sagt, zwei von euch werden auf dem Feld sein, einer wird genommen, zwei von euch werden im Bett liegen, einer wird genommen. Dann heißt das, die von ihm sind in ganz normal Alltagsleben, bei der Arbeit, auch bei der Ruhe. Und einer ist passend für das Reich und der andere nicht. Gestern habe ich mir ebenfalls ein paar kleine Internetclips angeguckt. Es gibt in Amerika einen Mann, der hunderte Leute fragt. Do you believe in Jesus? Glaubst du an Jesus? Do you believe in Jesus? Und nimmt das auf in der Kamera und die Antwort der Leute. Und die Mehrzahl, ich würde fast sagen, 2/3, sagen, etwa 3/4 sagen nein. Und andere, ja, du siehst den Unterschied. Du siehst den Unterschied im Gesicht. Die Freude derer, die sich zu Jesus bekennen. Aber gestern ist mir aufgefallen. Das sind alles aktive Leute. Er ist an bestimmten Stellen und er war unter anderem in einem Baumarkt, wo die Leute irgendwie Zeugs gekauft haben. Und dort waren 90%, die bezeugen, ja, sie glauben nicht. Ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist. Nicht wegen Baumarkt, sondern aktive Menschen, die in dieser Zeit nicht einfach nur rumschlenkern oder sich die Taschen vollstopfen, sondern die bereit sind, ihre Zeit, ihre Kraft, ihr Leben zu investieren. Das war auffällig. Und So möchten wir gefunden werden, als Leute, die aktiv sind. Das kann ein unterschiedlicher Typ sein. Die Söhne Koras waren Musiker. Na sagen, was ist das für eine Arbeit?
Das ist Arbeit.
Natürlich.
Deswegen.
Wenn du das sagst oder so. Nein, aber nein, ich meine, das ist eine Arbeit. Wisst ihr warum? Weil dieser Dienst auch nötig ist, egal wie sich derjenige gerade fühlt. Die meisten Menschen machen ja nur Musik oder singen oder so, wenn ihnen danach ist. Und es gibt viele Leute, denen es nie danach. Ja, es gibt dieses Sprichwort. Böse Menschen kennen keine Lieder. Da tut man sich. Also, da lasse ich nieder. Der böse Menschen kennen keine Lieder. Das ist wahr. Das ist tatsächlich so. Die schimpfen, die meckern, aber du wirst keine Freude in ihnen haben. Aber wenn jemand tatsächlich in diesem Dienst ist, dann ist das nicht dann beendet, wenn man gerade mal durchhält. Das ist dort, wo jemand in einem solchen Dienst ist. Für mich ist es so, dass man dort sieht, wer in Gottes Dienst steht, muss trotzdem gerade in schwierigen Zeiten zurückgucken auf das, was man verdient hat. Und das ist das, was ich uns für diese Woche mitgeben möchte. Ich denke, wir haben, jeder von uns, auch schwierige Zeiten. Dann müssen wir zurückgucken auf das, was Gott unter seinem Volk getan hat. Herr, du hast uns verzeiht. Das, wie gesagt, das ist in der Übersetzung, die ich üblicherweise benutze, nicht so deutlich die Vergangenheit. Das arbeitet Luther besser aus mit dem Vormals. Und nach diesem mehrmals Rückblicken kommt diese Bitte: Herr, zeige uns deine Gnade und gib uns dein Heil. Könnte ich doch hören, Vers 9, was der Herr redet, dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen, auf dass sie nicht in Torheit geraten. Könnte ich doch hören, heißt. Ich wünsche es, bin mir aber nicht sicher. Es ist tatsächlich so, dass Gott nicht alles zu allen sagt. Gott tut nichts, heißt das, was er nicht vorher seinen Knechten, den Propheten offenbart. Ich bin sicher, dass vielen Christen oftmals gar nicht bewusst ist, dass Gott prophetisch zu ihnen redet. Ich sage ein Beispiel. Ich bin ja jetzt in einem Alter, wo ich ein bisschen zurückgreifen darf auf Erfahrungen und immer wieder auch mit jungen Gläubigen, jüngeren Gläubigen zu tun haben. Und viele wenden sich an mich und fragen oder klagen. Und aus den vielen Jahren Erfahrung in der Nachfolge Jesu, ist in vielen Fällen für mich ganz deutlich, das, was jemand meint, was er leidet, ist gar nicht seins, sondern hat Gott ihn auferlegt, um das zu tragen, auch im Gebet zu tragen für die Leute, die keine Verbindung zu Gott haben. Das ist prophetisches Leid. Das ist prophetischer Dienst. Wenn wir lernen, auch unsere Schwierigkeiten so anzugucken, dann ist viel gewonnen. Wenn unsere Schwester, die ihr Päckchen zu tragen haben, das nicht mehr nur als ihr Päckchen sieht, sondern als Anstoß für andere, die in ähnlichen Nöten sind, das zu nehmen und vor Gott zu tragen, dann ist viel gewonnen. Ich muss das so sagen, ich hätte keine Ahnung, ohne meine schwere Erkrankung damals, wie wichtig dieser Dienst des Mittragens und der Fürbitte ist. Für jeden, der in körperlicher Not ist. Wirklich, ich hätte keine Ahnung. Das war ein Bereich, der war mir bis dahin versperrt. Dann zu erleben, dass es den Unterschied zwischen Tod und Leben ausmacht, wenn dich jemand begleitet, wenn dich jemand stützt, kümmert. Das ist eine Erfahrung, die natürlich in mein ganzes danach angefangenes neues Leben mitgenommen hast. Und ihr Lieben, dass viele Dinge, die wir tragen, sind nicht nur oder nicht zuerst unsere, sind Dinge, die Gott uns auflegt. Guck mal, wir sind es gewohnt, dass es heißt, sie ertrug unsere Krankheit. Mag das wissen wir. Aber der Apostel schreibt, dass wir jetzt an unserem Leibe das mittragen, was noch fehlt an den Leiden des Christus. Was fehlt an den Leiden des Christus? Nichts, was mit der Erlösung zu tun hat. Nichts, was mit der Vergebung von Sünden zu tun hat. Aber die Leiden der Jetztzeit unserer Geschwister, die tragt ihr mit. Weil, wenn eigentlich leidet, leiden alle. Jetzt hat Finger gesprochen mit einem ganz, ganz dünnen Draht. Es war eine Qual. Kaum geblutet. Der ganze Finger hat wehgetan. Ganz winzige Stelle. Und ich bin dadurch erinnert worden, dass wir als Glieder eines Leibes die Schmerzen, das Leid, die Krankheit anderer mitfahren. Deswegen, wenn wir von unserem Bruder hören, der gestern diesen Unfall hat, dann ist das eine Sache, die Gemeinde mit betrifft. Und vielleicht hilft uns das, einmal anders zu sehen, dass nicht wir nur die armen, geschlagenen Leiden sind, sondern dass wir gewürdigt werden, an dem Leiden des Christus teilhaftig. Der Leiden des Christus teilhaftig zu sein. Dass es ein Segen ist. Und das haben diese Gottesmänner verstanden. Und deswegen, lass uns, Herr, deine Güte sehen und dein Heil gewähre uns. Hören will ich, was Gott, der Herr, reden wird. Den Frieden wird er reden mit seinem Volk und zu seinen Heiligen. Nur, dass sie nicht die Dürre zurückkehren. Für wahr nahe ist seine Rettung denen, die ihn fürchten, damit die Herrlichkeit wohne in unserem Volk. Es hat mich beeindruckt, dass gestern die Witwe gesagt hat, naja, wir beten weiter vor Erweckung, auch in diesem Land. Wir haben so viel Leid durch. Das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Beides stimmt. Das Gericht wartet auf die Güte Gottes wegschmeißen. Und trotzdem, solange noch jemand eintritt, fürbittend, ist Zeit der Gnade. Guck mal, bis Lot rausgeführt worden ist, bis Gott selber hinter Noah zuschließt, war noch Zeit der Gnade. Erst als gar niemand, nicht mal mehr die Schwiegersöhne von Gott, die Warnungen Gottes hat, da ist die Tür zugegangen. Aber die Zeit vorbei. Deswegen, selbst wenn hier in dieser Region die Türen zugegangen zu sein scheinen, freuen wir uns, dass Gott anders die Türen geöffnet hat. Bin ich dankbar, kriege ich Zeugnis, dass wenn wir das Wort Gottes weitergeben, in einer Einfachheit, so wie das für uns klar geworden ist, dass Menschen dadurch erreicht werden, dass Menschen umkehren, dass Menschen dankbar sind, von Jesus zu hören. Ihr wisst, was ich natürlich so dieses Lied mit dieser Dreieinigkeit auf Englisch geschickt habe. Ich habe gerade auch aus dem muslimischen Lager mehrere Rückmeldungen gekriegt, wo sich Menschen bedanken, vielleicht das erste Mal verstanden haben, dass Gott wirklich eins ist, aber in dieser Unterschiedlichkeit. Und so möchte ich uns Mut machen, dass wir, so wie Gott uns Gelegenheit gibt, jeden Tag als Bodensäumer seines Friedens unterwegs sind. In der Erwartung, dass es sowieso bald wiederkommt.